Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Wenn man das hört, dann denkt man oder meistens doch zuerst an Kriegsgefangene, die in Rüstungsbetriebe gesteckt wurden, überall im besetzten Europa, oder an KZ-Häftlinge, die sich in Steinbrüchen zu Tode schuften mussten. Dass das aber sozusagen nur die Spitze des Eisberges ist, das ist lange verdrängt worden. Denn Millionen Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen sind ins Deutsche Reich verschleppt worden, um dann dort als sogenannte zivile ausländische Arbeitskräfte den Kriegsalltag mit am Laufen zu halten. Vor kurzem wurde in Weimar ein neues Museum zum Thema eröffnet. Isabel Fanrich Lautenschläger hat es für uns besucht.
Beim Stadtrundgang durch Weimar bleibt Kim Eileen Sommerer, Bildungsreferentin des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, am Deutschen Nationaltheater stehen.
Direkt in einer Nebenstraße eigentlich des Theaters befand sich im Nationalsozialismus ein kleines Unternehmen, ein privates Unternehmen, unter anderem eine Teppichklopferei. Und die Inhaberin, die hatte eben unterschiedliche Zwangsarbeitende auch mit beschäftigt. Unter anderem eine Haushaltshilfe aus Polen. Und die hat tatsächlich Beschwerde eingelegt und sich über die Behandlungsweise dieser Inhaberin beschwert, weil sie sehr gewaltsam gehandelt hat und weil auch die Lebensumstände, die Versorgung sehr, sehr schlecht waren.
Das im Mai eröffnete Museum zeigt unzählige Beispiele für eines der größten NS-Verbrechen nicht nur in den besetzten europäischen Ländern, sondern inmitten der deutschen Gesellschaft. Wenige Straßen vom Weimarer Theater entfernt befand sich auch ein Sammellager für 250 Menschen. Von hier liefen die Menschen täglich, für alle sichtbar, zu einer auf Rüstungsproduktion umgestellten Werkzeugmaschinenfabrik. Schätzungsweise mehr als 13 Millionen Frauen, Männer und Kinder haben die Deutschen zur Zwangsarbeit ins Reich verschleppt. Franziska Mendler bietet im Museum Workshops und Rundgänge an. Sie sagt, jeder sei ihnen damals begegnet, weil sie ab 1942 überall eingesetzt wurden.
Von der Landwirtschaft über die Bauwirtschaft, Rüstungsindustrie bis hin zu Privathaushalten hat es überall Zwangsarbeiterinnen gegeben. Selbst in der Landwirtschaft waren die Menschen sehr sichtbar. Sie waren sozusagen dann in Kleingruppen oder auch einzeln auf Bauernhöfen eingesetzt, in Betrieben eingesetzt. Da kamen sie mit den Familien in Kontakt, aber auch eben in den Städten, wenn sie für die Rüstungsproduktion arbeiten mussten. Diese Lager, wo die Menschen untergebracht wurden, befanden sich oftmals in der gesamten Stadt. Im Privathaushalten, in Sammelunterkünften, in provisorischen Lagern oder eben direkt auch neben dem Werksgelände.
Sichtbar war auch die rassistische Ideologie hinter der Zwangsarbeit. Die Ausstellung belegt mit zahlreichen Fotografien, die teils von Tätern, teils von den Betroffenen selbst stammen, dass Osteuropäer auf der untersten Hierarchieebene standen. Sie wurden am schlechtesten behandelt und mussten an der Kleidung besondere Markierungen tragen, wie Ost für Ostarbeiter oder P für Menschen aus Polen. Fritz Saukel, ab 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz im Deutschen Reich, ließ zivile ausländische Arbeitskräfte, darunter bei Razzien aufgegriffene Frauen und Kinder sowie Kriegsgefangene, massenhaft ins Deutsche Reich deportieren. Sie sollten dort den Lebensstandard sichern, sagt Franziska Mendler und zeigt auf einen Tisch mit Hörstationen.
Das ist eine interaktive Karte von Weimar, wo Orte gezeigt werden, die etwas mit dem Thema Zwangsarbeit zu tun haben. Sehr bekannt das Fritz-Sauke-Werk im Norden der Stadt.
Unternehmen, darunter Baustellen, Bauernhöfe und Industriebetriebe, aber auch Privathaushalte konnten beim Arbeitsamt ihren Bedarf anmelden und sich gegen eine Gebühr Arbeitskräfte leihen. Kim Sommerer berichtet von der Ukrainerin Nina Medjedeva, die in einem Sammeltransport nach Weimar verschleppt wurde. Ein Weimarer Schulrat hatte die 19-Jährige im Zug angesprochen und als Haushaltshilfe für seine Frau angeworben.
Sie hatte die Aufgabe zu putzen, Essen zu machen, auch zum Teil sich um die Kinder zu kümmern oder Einkäufe zu machen.
3 Jahre lang arbeitete die junge Frau dort von 6 bis 22 Uhr. Sie sei vergleichsweise gut behandelt worden, nahm die Mahlzeiten, was offiziell verboten war, mit der Familie ein, durfte das Haus aber nur am Sonntagnachmittag verlassen. Rund 1500 Mädchen und junge Frauen mussten, Schätzungen zufolge, allein in Thüringer Privathaushalten arbeiten. Doch auch in öffentlichen Institutionen wie der Stadtverwaltung war Zwangsarbeit an der Tagesordnung, Selbst im Deutschen Nationaltheater, einem Ort der Hochkultur, seien Bühnenarbeiter, die an der Front waren, ab 1940 durch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ersetzt worden, sagt Kim Sommerer. Diese Vorkommnisse seien den Museumsbesuchern meist unbekannt.
Also es gibt immer wieder Einzelgeschichten, die aufgegriffen werden, wenn in der Familiengeschichte zum Beispiel Zwangsarbeitende beschäftigt worden sind. Aber so im öffentlichen Gedächtnis ist es tatsächlich kaum vorhanden. Es gibt ganz viele Besuchende, die auf uns zukommen nach dem Museumsbesuch und erstmal erstaunt sind und sagen, dass sie es überhaupt nicht so irgendwie im Kopf hatten, dass es so ein Massenverbrechen gewesen ist. Und auch wenn man hier durch den Stadtraum geht, ist es nichts, woran häufig erinnert wird.
Von mehr als 13 Millionen Zwangsarbeitern im damaligen Deutschen Reich haben rund 2,5 Millionen nicht überlebt. Für Weimar selbst liegen keine genauen Zahlen vor. Die Unterlagen des Arbeitsamtes sind verbrannt oder wurden vernichtet. Die Dokumente sind verstreut, befinden sich auf Dachböden und in Fotoalben. Die Inhaberin der Teppichklopferei musste sich nach dem Krieg vor Gericht verantworten und wurde verurteilt. Sie hatte die Frauen und Männer schlecht behandelt und einen erkrankten Kriegsgefangenen bei der Gestapo gemeldet. Von dort kam er nicht zurück.
Nicht nur, dass es einer der wenigen Fälle ist, in denen eben Privatpersonen sich tatsächlich für das rechtfertigen mussten, was sie im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeitenden angetan haben. Und andererseits, wenn in der Nachkriegszeit ja dann auch die Nachbarinnen und Nachbarn berichtet haben, dass sie gewusst haben, dass diese Frau ihre Zwangsarbeitenden eben sehr schlecht behandelt hat, dann ist natürlich auch die Frage, okay, wieso berichten sie darüber dann erst in der Nachkriegszeit und nicht schon vorher, wenn man es vielleicht noch hätte ändern können?